Was erwartet Sie im Hörspielmagazin heute? Die Auszeichnung zum Hörspiel des Monats, das wir am kommenden Samstag ab 20.05 Uhr senden, ging an Audio Space Machine, ein Bauhaus-Konzeptalbum von Wittmann Zeitblom. Gastkritiker im Studio für neue Hörspielproduktionen im April ist heute Thorsten Körner. Die Akademie der Künste eröffnete das Hermann-Nabe-Archiv, dazu mehr im Gespräch mit Ursula Ruppel. Und wir starten eine Sendereihe mit Hörspiel-Dramaturginnen und Dramaturgen. Am Mikrofon ist Barbara Schäfer. Das Hörspiel Audio Space Machine, ein Bauhaus-Konzeptalbum von Wittmann Zeitblom, ist eine Eigenproduktion des Deutschlandfunks in Koproduktion mit NDR und SWR und in Zusammenarbeit mit IMF. Die Jury der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste benannte es zum Hörspiel des Monats Januar 2019 und schrieb in ihrer Begründung: Audio Space Machine würdigt das Projekt Bauhaus in dessen Jubiläumsjahr als Hörspiel in Form einer überaus lebendigen Klangarchitektur und bereitet damit große Lust, sich in dessen Komplexität zu vertiefen. Inzwischen ist das Hörspiel auch nominiert beim Internationalen Radiopreis Prix Italia 2019 in der Kategorie Musik. Hier ein Ausschnitt aus dem Hörspiel und ein paar Fragen an die Macher des Bauhaus-Konzeptalbums von Michael Langer.
Audio Space Machine.
Heute weiß jeder Bescheid. Wohnungen mit viel Glas und Metallglanz? Bauhausstil. Wohnhygiene ohne Wohnstimmung? Bauhausstil. Stahlrohrsesselgerippe? Bauhausstil. Gewürfelte Tapeten? Bauhausstil. Lampe mit vernickeltem Gestell und Messingplatte als Schirm, Bauhausstil. Kein Bild an der Wand, Bauhausstil. Bild an der Wand, aber was soll es bedeuten? Bauhausstil.
Ja, also als die Idee, Bauhaus als Hörspiel zu kreieren, an uns herangetragen wurde, da waren wir erstmal ratlos, ist vielleicht übertrieben, aber man fragt sich natürlich, wie setzt man Architektur, Design und Typografien in Ton um. Und dann haben wir uns so reingeschafft und viel recherchiert. Man denkt ja immer, man kennt alles von Bauhaus, aber es ist ja überhaupt nicht so. Und haben uns dann letztendlich mehr auf die frühen Bauhaus-Jahre gestürzt, wo Bauhaus noch sehr experimentell war, auch viel mehr noch mit Musik zu tun hatte. Also alles war noch mehr am Suchen, es war offener. Und das hat uns dann letztlich wesentlich mehr interessiert als die späten architektonischen Jahre, wobei wir das nicht außer Acht gelassen haben. Im Hörspiel gibt es ja 6 Fiktionsteile und da haben wir sozusagen die Marke Bauhaus bearbeitet, ausgeschlachtet und haben um Gropius herum eben Geschichten erfunden, die mehr dann mit dem späten Bauhaus zu tun haben, wird immer wieder zurückgegriffen auf das frühe Bauhaus und die Ideen, die später vielleicht dann ein bisschen erstarrt sind, so in Stein gemeißelt waren. Also man hört schon, wir waren jetzt nicht nur die größten Bauhaus-Fans, haben aber tolle Sachen entdeckt und so ist dieses Hörspiel, ich würde es nennen, eine kritische Würdigung des Bauhauses zum 100 Jahre Bauhausjubiläum geworden und hoffen, dass der Hörer das auch raushört.
Wir haben uns mehr auf die experimentelle Seite des Bauhauses versucht zu schlagen und die Verästelung der Themen haben wir ein bisschen konzentriert auf die Möglichkeiten der Klangforschung oder Klangerweiterung und da ist halt speziell Laszlo Moholy-Nagy bei uns zu erwähnen, der zum Beispiel dagegen protestierte, dass die Schallplatte als Mittel der Reproduktion zu gebrauchen ist. Und den Klangkosmos erweitert hat. Er hat sie zum Beispiel rückwärts laufen lassen, angebohrt und dann wurden so groteske Glissandotöne, hat es dann ergeben oder er hat sie angekratzt, was man natürlich für uns dann eine direkte Verbindung zu den späteren Klicks und Cuts gab. Das vielleicht also als Schnittmenge zu Noise Ambient Techno. Und da haben wir uns natürlich auch ganz frühe Versuche mit elektronischer Musik interessiert, also Und Maintenant, präpariertes Piano, Theremin und auch Rauschen des Radios, das wir dann so weiterverfolgt haben und in eine zeitgemäße Soundarchitektur eingefügt haben. Und was uns auch speziell noch interessiert hat, war, was mit diesen Ideen passiert ist. Das heißt, wir haben dann über das Bauhaus sind ja viele nach Amerika ausgewandert und haben im Black Mountain College unterrichtet und diese Ideen auch weiterverfolgt. Jetzt John Cage zum Beispiel, und das war auch noch ein wichtiger Bestandteil, diese Elemente weiterzuverfolgen. Und das Ganze, muss man noch dazu sagen, haben wir aufgebaut als Konzeptalbum.
Genau, also das Konzeptalbum war uns insofern wichtig, dass wir dachten, wir können jetzt nicht Bauhaus mit Standard-Hörspielform erledigen oder feiern. Also anders als das Bauhaus, was dann irgendwann eben die Standardisierung fast heilig gesprochen hat, bis heute zu den Plattenbauten so, haben wir versucht, eben keine Standards in diesem Hörspiel zu benutzen. Weder soundtechnisch noch von der stringenten Geschichte her, also nicht jetzt nur narrativ zu sein, sondern eine Mischung hinzukriegen, wo man immer wieder überrascht wird. So wie eben das frühe Bauhaus einen permanent überrascht, wenn man da eintaucht, weil einfach so viel noch möglich war.
Audio Space Machine.
100 Jahre Bauhaus.
Siegfried Ebeling. Raum als Membran.
Audio Space Machine von Wittmann Zeitblom, Dramaturgie Sabine Küchler, Komposition und Regie die Autoren. Als Hörspiel des Monats in ganzer Länge am kommenden Samstag ab 20.05 Uhr im Deutschlandfunk und natürlich online bei hörspiel-und-feature.de. Neue Hörspiele, die im April im Radio laufen oder in die Hörspielspeicher und Audiotheken und Podcasts einlaufen, darüber reden wir jetzt im Hörspielmagazin. Gastkritiker heute im Studio ist der Autor für Print, Radio und Fernsehen, Thorsten Körner. Lieber Herr Körner, worüber sprechen wir?
Wir sprechen unter anderem über Ben Hecht von Andreas Ammer, finde ich ein spannendes Stück. Wir sprechen über Fleischfabrik von Christian Husserl und wir sprechen über die Frauen von Nampa, Idaho.
This is Ben Hecht, reporting live from the revolution. So lautet der Titel des neuen Hörspiels vom Bayerischen Rundfunk von Andreas Ammer, Markus Acher und Micha Acher. Komposition und Realisation die Autoren, und das Stück läuft am 5. April auf Bayern 2. Vor 100 Jahren galt noch das pophistorische Statement »The revolution will not be televised«. Deshalb tritt, wenn es um die Räterepublik geht, hier das Hörspiel in sein Recht. So schreibt es Andreas Ammer, einer der ersten, der sich aufmachte, die Revolution medienkompatibel zu verarbeiten, war der später als Shakespeare von Hollywood bekannt gewordene Reporter Ben Hecht. 1918 brach er 24-jährig und ohne nennenswerte Deutschkenntnisse erst nach Berlin und dann nach München auf, um für Amerika von der deutschen Revolution zu berichten.
Es ist eine alte Stadt. Es ist Berlin. Es ist die Hotelbar. Es ist das Adlon. Darin sitzt Ben Hecht und streicht sich den Schnauzbart, derweil der Krieg vorbei ist.
I was around.
Ben Hecht, who is around? Zieht eine Dollarnote aus seiner Anzuginnentasche, zieht noch einmal an seiner Havanna und bestellt einen Whisky.
Spannendes Stück. Einerseits, ich habe jetzt ganz lange nicht mehr Hörspiele professionell rezensiert und treffe mal wieder auf Andreas Ammer, von dem ich schon viel, so vor 20 Jahren gehört habe, komme zurück in die Hörspielszene und denke mir, hey, Herr Ammer ist immer noch super dabei, aber es hat sich auch irgendwie nichts verändert für mich, für meine Ohren. Das ist ja eine Geschichte über Ben Hecht, diesen legendären amerikanischen Reporter, der im Auftrag einer Chicagoer Tageszeitung, das ist schon eine verrückte Geschichte, nach Deutschland geschickt wird in den 20er Jahren, also 1918, soll er über die deutsche Revolution berichten und tut das dann auch in Berlin erst und dann die Münchner Räterepublik und hat das in Zeitungstexten den amerikanischen Lesern berichtet. Andreas Ammer nimmt nun diese Reportagen und, ja, wie könnte man sagen, lässt dazu Musik laufen, remixt das Ganze. Er hat ja immer dieses Kompositionsverfahren eines DJs, war das auch für mich, eines historischen DJs gehabt, der in Vergangenheiten zurückgeht, sich vergangene Texte aneignet und die remixt. Da ist nicht immer die Semantik das Wichtige oder die Bedeutung, sondern der Sound der Wörter, die sich vermehlen, verkuppeln oder auch konfrontativ mit den jeweiligen Sounds immer verbinden, was ich absolut klasse finde und meistens unterhaltsam und oft auch das Bewusstsein irgendwie weitend finde. In diesem Fall hat mich das über weite Strecken nicht erreicht und das liegt für mich daran, dass sich hier nicht eine klare Richtungsentscheidung getroffen worden ist, ob man nun die Semantik dieser Reportagen, die Bedeutung, die historischen Augenblicke dieser Revolutionsmomente in Deutschland erzählen will, ob man Ben Hecht als Person erzählen will, der ja super spannend ist, der ist einerseits Reporter, ist aber auch einer der berühmtesten Drehbuchautoren Hollywoods anschließend dann geworden, hat mit Howard Hawks und mit Hitchcock und Billy Wilder zusammen gedreht, gearbeitet und man hat den Eindruck, dass Ammer nicht wirklich sich entschieden hat dafür, wen er nun eigentlich erkunden will.
Dieses Stück hat eine Referenz. Ammer hat 2015 mit denselben Musikern, Micha Acher und Markus Acher, schon das Stück The King is Gone erzählt. Auch so ein bisschen Boulevardpresse. Von Josef Benno Seiler gab es einen Text zum Umsturz in München 1919, zur Vertreibung des Bayernkönigs, das musikalisch und textlich sehr ähnlich erzählt war. Was passiert da in dem Stück zwischen Musik und Text für Sie?
Für mich zu wenig. Also man spürt, dass das eine eingeschworene akustische Gemeinschaft ist. Die Hochzeitskapelle, die ja in irgendeiner Weise, so bezeichnet sie es selbst, Rumpeljazz spielt, aber die mit den Acher-Brüdern natürlich Leute hat, auch die bei No Twist spielen und da ganz faszinierend andere Musik machen. Das kommt hier für mich als Musik nicht autonom genug rüber, aber auch der Text ist nicht autonom genug. Also ich finde, er hat die Sprecher, hat er die Figuren, den Menhecht hat er auch sehr kunstlos sprechen lassen, was ich verstehe als Richtungsentscheidung. Also das ist keine Figur, die plastisch vor mich hintritt. Ich sehe die nicht, wenn der spricht. Die soll ich auch gar nicht sehen. Aber ich habe auch keinen unbedingten Sound, einen coolen Sound in dieser amerikanischen Jungmännerstimme, die sich jetzt mit der bayerischen Blaskapelle oder mit der Hochzeitskapelle verbindet. Das geht lange Zeit für mich getrennte Wege. Das schließt sich nicht wechselseitig auf. Das ist ja das Beste, wenn sich Sachen, wenn sich Texte und Musik, Sounds wechselseitig aufschließen oder auch verschließen. Das kann ja toll sein. Richtig schön oder gut wird das Stück für mich ab der 36., 37. Minute, wenn dann aber Texte von Ernst Toller herangezogen werden. Und da hat man dann eine ganz andere nochmal literarische Bildlichkeit, Metaphorik, die sich dann mit der Musik der Hochzeitskapelle sehr gut verbindet und sehr gut so Bildströme im Kopf weckt, weil die Revolution in Deutschland, diese inneren Bilder, die man da hat, die hat man ja vielfach im Kopf. Aber ich möchte von so einem Hörspiel in dem Augenblick, wenn es sich mit einem historischen Moment beschäftigt, dass es für mich auch die Lust weckt, möglicherweise mir die Gesichter dieser Akteure nochmal anzuschauen, nochmal in das Jahr zurückzugehen im Kopf. Und über weite Strecken leistet das Hörspiel das nicht. Also dieser Ben Hecht als Hasardeur oder fabelhafter Reporter des Teufels bleibt blass als Figur, aber auch als Sound. Und erst im letzten Drittel gewinnt das Stück an Fahrt und dann nimmt es mich richtig mit und dann ist es Ammer, wie ich ihn kenne.
Dann hören wir doch mal einen kurzen Ausschnitt.
Vor meinem Badezimmer, in den Vorzimmern des Zentralrats, drängen sich die Menschen. Jeder glaubt, die Räterepublik sei geschaffen, um seine privaten Wünsche zu erfüllen. Eine Frau möchte sofort getraut werden. Bisher hatte sie Schwierigkeiten. Es fehlten noch die Papiere. Die Räterepublik soll ihr Lebensglück retten. Mann will, dass man seinen Hauswirt zwinge, ihm die Miete zu erlassen. Eine Partei revolutionärer Bürger hat sich gebildet. Sie fordert die Verhaftung aller persönlichen Feinde, früherer Kegelbrüder und Vereinskollegen. Verkannte Lebensreformer bieten ihre Programme zur Sanierung der Menschheit an. Ihr seit Jahrzehnten befehdetes Lebenswerk bürge dafür, dass jetzt endlich die Erde in ein Paradies verwandelt werde.
Kommen wir zum nächsten Stück. Thorsten Körner ist heute im Studio zu Gast im Deutschlandfunk-Hörspielmagazin. Und Sie haben noch ein weiteres Hörspiel für uns kritisiert.
Das ist Die Frauen von Nampa von Christine Höller. Das habe ich gehört, das fand ich bisweilen interessant, aber letztendlich doch ärgerlich. Warum?
Erzählen Sie uns kurz, worum es geht.
Ja, das ist eine Geschichte von Frauen im Amerika der 50er Jahre, die sich wöchentlich zu einer Art Frauengruppe treffen, um ihre Nöte und Sorgen miteinander zu besprechen. Und irgendwann stellen sie fest, dass sie doch immer nur über die abwesenden Männer sprechen, eigentlich gar nicht zu sich selbst kommen und nicht Frauenthemen besprechen, sondern nur besprechen, wie man die Männer kulinarisch und in jeder anderen Art und Weise befriedigen könnte und eine gute Hausfrau zu sein. Und nur eine von ihnen, die Alice, ist empört über diese Reduzierung der Frau aufs Hausfrauendasein und setzt so einen Funken in diese Gruppe. Und dieser Funken, der entfacht dann ein Feuer, das sich schließlich bei einem Osterbazar entzündet und dann wirklich auch explodiert. Und es kommt zu einem Aufstand der Frauen gegen ihre Männer. Und zwar ist der Aufstand darin zu sehen, dass alle liebevoll geschmierten Sandwiches und gebackenen Torten den Männern in die Gesichter geklatscht werden. Und das ist als revolutionärer oder emanzipativer Akt, erschien mir das ein bisschen albern, muss ich sagen, zumal da auch noch die Stimme von William Cohn drüber lag als autorialer Erzähler. Jüngere Hörer werden ihn vor allem kennen aus dem Ironie-Universum von Jan Böhmermann, wo er ja als Sidekick agierte und auch als Sprecher agierte in den Sendungen. Und das hat für mich so eine ganz betuliche, onkelhafte, große Ironie, der wie so ein Marionettenspieler diese Figuren auf dem Papier spazieren führt. Und die Figuren, das sind kleine Szenen, die so zwischen diese Erzählstimme gestreut werden, die emanzipieren sich von diesem autorialen Erzähler nicht. Und der Aufstand der Frauen gegen die abwesenden Männer, der ist lustig für Momente. Das ist auch eine junge Autorin, die gut schreibt. Das habe ich gar nicht zu kritisieren.
Wo kommt sie her, vom Theater?
Vom Theater. Ich glaube, sie hat am Literaturinstitut studiert. Man merkt, da ist jemand, der sehr bewusst die Sprache wählt. Und sie macht das auch mit einer fast schon zu großen Routine, würde ich sagen. Da würde ich mir doch auch ein bisschen Keckheit und mehr Straßensound wünschen. Aber so, wie sie es erstmal schreibt, ist das handwerklich überhaupt nicht zu beanstanden. Aber der Kern der Geschichte, der ist für mich nicht wirklich emanzipativ oder nicht wirklich fortschrittlich, sondern die Machtprobe, die die Frauen suchen, nämlich dann irgendwann den Männern die Torten ins Gesicht zu werfen, fällt dann doch hinter Aristophanes und Lysistrate zurück, wo die Frauen ja immerhin den Beischlaf verweigern, um den Krieg zu beenden. Also da hätte ich mir doch ein bisschen auch von der Inszenierung mehr Drive gewünscht, mehr Keckheit gewünscht, mehr Frechheit gewünscht und mehr Biss.
Die Frauen von Nampa, Idaho von Christine Höller am 15. April, WDR 3, 19.04 Uhr im Programm.
Ach ja.
Diese Geschichte hat so nie stattgefunden. Aber darum geht es hier nicht, selbstverständlich nicht. Es geht nur um eine Frage, und zwar, was wäre mit der Welt geschehen, wenn all das hier wahr wäre? Die Frauen von Nampa, Idaho. Ein Hörspiel von Christine Höller.
Neue Stimmen nicht nur im Hörspiel, sondern auch in den Hörspielabteilungen in der ARD. Die gehören den Dramaturginnen und Dramaturgen von Hamburg bis München und die möchten wir Ihnen vorstellen. Raphael Smarzoch hat sich für diese Dramaturginnenreihe mit Hanna Georgi im WDR getroffen.
Mein Name ist Hanna Georgi, ich bin Hörspieldramaturgin beim WDR, arbeite auch als Hörspielregisseurin und mache das seit 2012.
Können Sie sich noch an Ihr erstes Hörspiel erinnern, das Sie gehört haben?
das erste Erwachsenen-Hörspiel, daran kann ich mich tatsächlich erinnern, und das ist Tolkiens Hobbit in der WDR-Produktion von 1980 gewesen, der mich total fasziniert hat. So eine wahnsinnige, dichte Atmosphäre, und es ist tatsächlich auch immer noch mein Lieblingshörspiel.
Was fasziniert Sie am Hörspiel?
Was mich wahnsinnig am Hörspiel fasziniert, ist die Intimität, die das Hören herstellt. Also vor allen Dingen dieses Zwiegespräch fast schon, dass man mit den Stimmen eingeht und der Szenerie, das einfach zu so einer sehr intensiven Erfahrung und zu so einem sehr intensiven Aufbau von Fantasiewelten bei mir führt, das ist so ein Moment, den ich immer wieder herstellen will.
Was macht ein zeitgenössisches Hörspiel aus?
Ein Anschluss eigentlich an ästhetische Diskurse oder auch inhaltliche Diskurse, die gerade aktuell sind. Also was passiert bei uns in der Welt? Muss ich mich damit auseinandersetzen? Kann ich mich da einordnen? Kann ich mich dazu verhalten? Wie kann ich das reflektieren in einer akustischen Fassung?
Was muss ein gelungenes Hörspiel bei seinen Zuhörern auslösen?
Zuallererst sollte es natürlich begeistern, ein gelungenes Hörspiel. Oder mich abstoßen. Oder mich in irgendeiner Weise berühren, sodass ich da nicht wieder rausgehe, wie ich reingegangen bin.
Was muss eine gute Hörspieldramaturgin können?
Definitiv ein Gespür dafür zu haben, was ein Erzählpotenzial hat. Zu wissen, was sich akustisch erzählen lässt. Beraten, den Künstlern, mit denen man arbeitet, zur Seite zu stehen, die durch den Prozess zu leiten.
Welches Potenzial steckt im Hörspiel, das noch nicht ausgeschöpft wurde?
Wir können 3D-Sound erfinden, indem wir eintauchen immersiv. Wir können in Audio-Games weitergehen. Ich glaube, da ist noch wahnsinnig viel. Und vielleicht poppt morgen das nächste Potenzial auf, von dem wir heute noch gar nichts wissen. Das ist, glaube ich, unerschöpflich. Ich finde, es gibt immer unterschiedliche Herangehensweisen an Texte und auch an Autoren, weil man ja immer mit unterschiedlichen Künstlerpersönlichkeiten zu tun hat. Manche Autoren haben es sehr gerne, engmaschig betreut zu werden und kommen mit der ersten Idee, die vielleicht nur 4 Sätze lang ist, und sagen, das Thema, das will ich machen. Und wie mache ich das?
So beginnt die Zusammenarbeit mit dem niederländischen Hörspielmacher Lucas de Rijke. Aus einer einfachen Idee, die der Autor auf einer Viertelseite skizziert, entwickelt Hanna Georgi mit ihm das Hörspiel Screener. Es erzählt die Geschichte von Felix, der bei einem Unternehmen als Content Reviewer zu arbeiten beginnt. Seine Aufgabe? Verstörende Videos und Bilder aus den sozialen Medien entfernen. Felix begegnet extremen Gewaltdarstellungen, die ihn zunehmend erschüttern und von seinem sozialen Umfeld entfremden.
Das ist tatsächlich also Ausgang von diesem Viertelseite und dann einzelne Szenen, die er sich vorstellen konnte, was mit dem Felix, mit dem Protagonisten passiert. Also ich mache mir häufig dann Skizzen, in denen ich wirklich die einzelnen Szenen so als Bild aufmale, um den Überblick zu behalten. Das ist sicherlich eine Eigenart von mir. Und dann schiebt man so ein bisschen hin und her und guckt, ach, guck mal, hier an der Stelle habe ich aber das Gefühl, da fehlt irgendwie noch was. Was könnte da noch hin? Und dann kommt man zu so einem Element wie jetzt diesem Staffellauf und merkt, ah, okay, das könnte gut als Strukturelement noch funktionieren.
Die Ampel gibt den Stab weiter an den Jogger.
Verschwommener.
Der Jogger gibt den Stab weiter an eine Frau.
Ja,
schneller. Der Kran gibt den Stab weiter an die Wolken.
Verschwommener.
Die Wolken geben den Stab weiter an ein Haus.
Schneller.
Der Radfahrer gibt den Stab weiter an das Geländer.
Verschwommener.
Das Geländer gibt den Stab weiter an eine Pfütze.
Schneller.
Die Ampel gibt den Stab weiter an den Jogger.
Verschwommener.
Der Jogger gibt den Stab weiter an die Frau.
Screener schneller. Verzichtet darauf, die von Felix gesichteten Gräueltaten detailliert schneller. Zu beschreiben. Die drastischen Eindrücke werden lediglich mit Schlagwörtern umschrieben. Diese dramaturgische Entscheidung verstärkt die Wirkung des Stücks. Die Zuhörer beginnen, eigene Bilder im Kopf zu entwickeln.
Man. Nail. Penis. Gasoline. Dog. Fire.
Wenn der Protagonist das in diesem Fall tatsächlich beschrieben hätte, wäre dem auch was verloren gegangen. Denn ein Spezifikum dieser Figur ist ja auch, dass er das selber gar nicht wirklich reflektieren kann. Dass er da drin feststeckt. Und dass er das eigentlich versucht, an sich abprallen zu lassen, aber das passiert nicht, sondern es sackt halt nach.
Screener setzt sich mit den Nebenwirkungen der Digitalisierung auseinander. Ein Thema, das nicht viele Hörspiele aufgreifen, obwohl das Internet mitsamt seinen unendlichen Informationsflüssen nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken ist. Smartphones, soziale Medien und digitale Lebenswelten sind in vielen Hörspielproduktionen noch immer eine Randerscheinung.
Ich glaube schon, dass es total wichtig ist, dass das Hörspiel sich anschließt an diese aktuellen Diskurse. Das ist ja mit jeder Kunstform so. Es muss seine Berechtigung haben, weil es das Heute verhandelt. Es muss mich betreffen. Und das ist ganz wichtig. Es darf nicht in einer Mottenkiste versteckt bleiben.
Hanna Georgi studiert Theaterwissenschaften und Philosophie in Berlin und Performance Studies in Hamburg. Zum Hörspiel gelangt sie durch ein Regievolontariat, das sie beim WDR absolviert, wo sie auch heute noch als Dramaturgin und Regisseurin arbeitet.
Das war tatsächlich so ein absoluter Quereinstieg, aber es war auch Liebe auf den ersten Blick von meiner Seite. Das erste Mal im Studio habe ich gedacht, das ist es, hier musst du hin, das ist der Hammer. Hier gehen die Welten auf, hier kann man was machen, hier ist technisch alles möglich.
Mit dem Autor Ulrich Bassange entwickelt Hanna Georgi das Hörspiel Rauschunterdrückung, ein Aufnahmezustand. Es geht um eine Band ohne Namen, die nach 7 Jahren Pause wieder zusammenfindet, um gemeinsam ein Album mit Mainstream-tauglichen Hits aufzunehmen. Schnell wird deutlich, dass dieses Menschenexperiment keinen glimpflichen Ausgang nimmt. Zu unterschiedlich sind die künstlerischen Vorstellungen der Musiker, der Sänger JJ verschwindet plötzlich und Studiobesitzer Staufer behindert immer wieder die Aufnahmesession. Um dieses soziale Chaos authentisch darzustellen, war es unter dramaturgischen Gesichtspunkten essentiell, die Schauspieler improvisieren zu lassen, erläutert Hanna Georgi.
Das ist ja auch das Reizvolle daran, also dass eigentlich das Musikalische, die Zusammenarbeit, wie es läuft in solchen Probesituationen, hier quasi übertragen wird auf die Sprache und die Handlung. Es setzt natürlich ein gewisses Vertrauen voraus und da wir aber eine sehr enge Zusammenarbeit hatten, gab es diesen Punkt auch. Die schönen Momente sind, wo das Hörspiel lebendig wird, wenn die sich freilaufen, die Schauspieler. Das heißt, ich bin immer recht glücklich, wenn das in meinen Dramaturgien passiert.
I'm gonna meet you when the night.
Was ist denn jetzt? Ihr wollt nicht, oder was?
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. When are we starting, by the way?
JJ, du bist erst nach 4 Takten dran.
Klick ist scheiße. Klick ist tot der Musik.
Klick muss bleiben.
Klick muss bleiben. Ah, okay.
Kann man nicht produzieren heutzutage ohne Klick. Das könnt ihr nicht machen. Ich spiele euch jetzt den Klick zu und dann läuft die Sache. Okay, es geht los.
Deutlich ruhiger und ernster geht es in dem Hörspiel Esperanto zu. Die Frauen Hanna und Jasmin verbringen als freiwillige Helferinnen den Sommer in einem griechischen Flüchtlingscamp. Vor Ort merken sie, dass sie den dort gestrandeten Menschen nicht helfen können. Esperanto, das erneut aus der Feder von Lukas Dereike stammt, thematisiert den Zusammenbruch von Utopien. Auch am Beispiel der Weltsprache Esperanto, deren Gebrauch sich nie durchsetzen konnte. Auffällig ist die fragile akustische Machart des Hörspiels. Momente der Stille geben dem Stück eine melancholische Atmosphäre.
Es gibt immer wieder musikalische Elemente, die zum Teil auch die Esperanto-Hymne verfremdet oder wiederholt und geloopt darstellen. Es gibt aber auch, und das führt vor allem, glaube ich, zu diesem Gefühl der Trostlosigkeit, immer wieder so Leerläufe, und die Stille ist tatsächlich bei Lukas Dereike auch ein wichtiges inszenatorisches Element, in der nur Camp-Atmosphäre zu hören ist.
Esperanto regt an, über die Schrecken von Flucht und Vertreibung nachzudenken und appelliert an die Wichtigkeit der Völkerverständigung. Dadurch gelingt es dem Stück, Missstände offenzulegen, die das heutige Europa kennzeichnen. Für Hanna Georgi ist das Hörspiel ein politisches Medium. Es geht nicht nur darum, zu unterhalten und Schönheit zu erzeugen, sondern auch um einen pädagogischen Auftrag. Die fiktiven Radiowelten des Hörspiels sollen auch die echte Welt positiv verändern.
Das Hörspiel ist eine gesellschaftlich wirksame Kraft. Wir bewegen uns in einem Massenmedium. Wir können Menschen erreichen. Das heißt, wir können auch Themen setzen, Diskussionen streuen, da irgendwie zu Diskursen führen. Wir können andere Welten bedienen, die aufgehen und die auch verändern.
Die Hörspieldramaturgin Hanna Georgi machte den Auftakt in diesem Beitrag von Raphael Smarzoch in einer Reihe über Dramaturginnen und Dramaturgen. Wir setzen die Sendereihe fort im nächsten Monat. Das Hörspielmagazin im Deutschlandfunk. Am Mikrofon ist Barbara Schäfer. Und zu Gast ist heute Thorsten Körner als Gastkritiker. Und er hat sich eine Reihe von Hörspielen angehört und für uns rezensiert, beziehungsweise das tut er jetzt im Gespräch. Wir haben das Hörspiel Fleischfabrik von Christian Hussel. Es ist ein Krimi des SWR noch anzubieten. Der läuft am 26. April im SWR Krimi und Thorsten Körner hat ihn sich schon angehört.
Ich fand es ja ganz lustig. Ich will mal ganz kurz die Geschichte aufreißen. Also man könnte sagen, fränkisch-hohenlohische Mundart meets Zombie-Apokalypse. Also das ist die Geschichte, klassischer Mordfall. Zunächst zwei Tote in einer Fleischfabrik, in einem Schlachthof, in einem riesigen Schlachthof, der für die Provinz ungemein wichtig ist. Und da gibt es ein blutiges Gemetzel. Jemand beißt jemand anderem in den Hals. Das ist ein grausiger Mord und das wird auch ausführlich geschildert. Aber im Verlaufe des Hörspiels, als die wackeren provinziellen Kriminalbeamten das aufklären wollen, entbrennt da eine richtige Zombie-Apokalypse. Und dieser ganze Schlachthof, alle Mitarbeiter verwandeln sich in Zombies und töten dann alle Akteure. Also das ist jetzt natürlich Spoilern so ein bisschen. Ich will das nicht ausführen. Es gibt noch Hoffnung. Es hat ein Happy End in gewisser Weise, aber nur in gewisser Weise. Und das ist natürlich schon mit einiger brutaler Radikalität gemacht. Also einerseits die Menschen so ganz bodenständig, fränkisch, idyllisch, provinziell, betulich sprechen zu lassen und dann gleichzeitig auf der Sprachebene die grausigsten Verbrechensschilderungen dagegen zu führen. Das hat eine gewisse Komik. Das Ende ist dann sehr, sehr energisch und entschieden und man kann sich auch fragen, geschmacklos, würde ich sagen, mitunter, weil die Zombies, die da in diesem Schlachthof wüten, dann eingesetzt werden zum Grenzschutz an der deutschen Außengrenze, um Flüchtlinge abzuhalten. Es wird also insinuiert, es wird uns nahegelegt, dass diese Zombies dann dazu dienen, Flüchtlinge aufzufressen. Und darüber kann man diskutieren, das kann man geschmacklos finden oder man kann es politisch sehr polemisch finden, wie auch immer. Es ist ein Stück, das einen nicht unbedingt kalt lässt, aber doch langweilen kann.
Das klingt nach einer Referenz an The Walking Dead. Und das aber an welcher Grenze? Zwischen Stuttgart und der Schweiz.
Ja, das ist das Spannende, finde ich eigentlich daran, mit welcher Konsequenz hier der Krimi sich als Form auflöst. Und ich habe noch vor einigen Jahren, es gab ja auch, als der Radiotatort in der ARD sozusagen gegründet wurde, gab es ja große Diskussionen, wollen wir das in der Hörspielszene, wollen wir das nicht? Und wenn wir das wollen wir das? Wie radikal können wir sein? Und im Fernsehen geht der Tatort ja mitunter auch radikale Wege. Und hier hat so ein Mundart-Hörspiel, was es ja auch auf der Strecke immer wieder auch sein will, doch einen sehr, sehr radikalen Weg genommen. Zumindest in der Erzählung, in der inhaltlichen Ausfüllung und Finalisierung. Von der Inszenierung ist das nicht besonders spannend, aber wer Lust an Zombies hat, wer Lust an Splatter hat, wer Lust an Drastik hat, wer Lust an politischer Polemik hat, der ist damit gut aufgehoben.
Haben Sie den Metzger erschossen?
Setzen Sie sich.
Ja, danke schön. Er wollte die Leber seines Vorarbeiters fressen. Ich habe es für ihn verboten. Normalerweise führen die Arbeiter alle Anordnungen aus, aber dieser hat mich attackiert. Ich musste schießen.
Die Binde um Ihren Hals?
Ja, no. Siehst du, er hat zugebissen.
Sie hatten großes Glück. Mittlerweile sind schon zwei Opfer in die Halsschlagadern durchgebissen worden.
Ich muss immer zu dieses Gegröße sehen.
Also, was ist denn da im Weidepark eigentlich los?
Die Arbeiter sind völlig verblödet. Die arbeiten in zwei Schichten, zu je 12 Stunden, an 7 Tage die Woche. Kommen nie raus aus der Fabrik. Die haben dort ihre eigene Barackenstadt mit 2 Läden, eine Bar, Apotheke. Aber eigentlich gehen sie bloß arbeiten und kommen hundemüde zurück. Ihren Lohn verwaltet die Verleihfirma. Und wir von der Security passen auf, dass sie sich ruhig verhalten und nur wenig Alkohol trinken.
Also ich kann verstehen, wenn die bessere Arbeitsbedingungen wollen.
Wissen Sie, was die essen?
Fleischfabrik von Christian Hussel, eine Produktion des SWR 2019 am 26. April im SWR 2 Krimi. Und dann ist uns noch etwas aufgefallen. das nicht alleine eine Hörspielarbeit ist. Es ist eine neue Multimedia-Plattform, die der MDR vorlegt auf seinen Online-Seiten. Und die gilt Heiner Müller. Heiner Müller wäre dieses Jahr 90 Jahre alt geworden im Januar. Er starb 1995, aber seine Texte bleiben und sind sehr lebendig, viel gespielt, immer wieder bedacht. Jedenfalls, und viele seiner Texte und Stücke sind ja auch Hörspiele geworden. Insofern feiert das Hörspiel immer wieder auch sehr gerne Heiner Müller Festspiele. Die Online-Plattform heißt Müller Baukasten oder müllerbaukasten.de, und Thorsten Körner, heute Gastkritiker im DLF Hörspielmagazin, hat sie sich angeschaut im Netz.
Ich fand das spannend, was da gemacht wird. Also es geht ja aus von der Realisation des Hörspiels Der Bau von Heiner Müller, ich glaube aus dem Jahr 2018. Und um dieses Hörspiel und um dieses Müller-Stück, auch ein legendäres Müller-Stück, das ja zunächst mit Aufführungsverbot in der DDR bedacht worden ist, um dieses Hörspiel herum hat die Redaktion, haben die Erzähler ein multimediales Erzähl- und Bastelprojekt sozusagen gebaut, nämlich eine Bastelbaustelle für den Kopf. Also man kann um dieses Hörspiel herum sich mit Heiner Müller beschäftigen, mit seinen Gedanken beschäftigen, mit seinen historischen Ansichten beschäftigen. Man findet einerseits das Hörspiel selbst natürlich, man findet aber auch sehr viele Werkskizzen, man findet zu den ersten Inszenierungen des Stückes in der DDR Inszenierungsskizzen, Bühnenbilder, Fotos, man findet Bewegtbild, also man findet tatsächlich auch zehnminütige Ausschnitte zu bestimmten Inszenierungen in der DDR. Man findet wahnsinnig viele Interviews mit Heiner Müller in schriftlicher, aber auch in audiovisueller Form oder nur als Ton. Und das ist spannend, Heiner Müller. Für mich war das total spannend, Heiner Müller wieder zu begegnen, weil am Anfang meines Studiums, so in den 90er Jahren, war Heiner Müller en vogue und man hing eigentlich an seinen Lippen. Und dann war er aber doch für mich jedenfalls in der Wahrnehmung ziemlich abgetaucht. Und Heiner Müller schien irgendwie auch von der Furie des Verschwindens entsorgt worden zu sein. Und er war irgendwie weg. Man hatte den nicht mehr auf dem Schirm. Und dieser Müller-Baukasten war für mich eine schöne Wiederbegegnung, Wiederentdeckung und auch ein Ansporn, diesen Müller nochmal in das 21. Jahrhundert zu übersetzen, für sich selbst. Und Müller lesen oder Müller hören ist immer auch der Appell, ihn und seine Gedanken in das nächste Jahrhundert zu transportieren, weil er ist ja auch so ein Jahrhundertdenker in dem Sinne, dass er dieses schreckliche 20. Jahrhundert, er ist ein Kind des schrecklichen 20. Jahrhunderts und hat bei uns aufgegeben, dieses Jahrhundert wird sich wiederholen in all seinen Schrecknissen und seinem Terror. Und das ist für mich spannend zu sehen, wie man den Bau, also dieses Stück, heute hören kann, was es uns möglicherweise heute zu sagen hat und was Heiner Müller möglicherweise selbst heute noch hätte sagen können, wenn er noch lebte.
Prolog. Ich lese aus den Kinderliedern von Brecht, ein Mailied 1950. Am 1. Mai gehen Vater und Mutter in einer Reihe, kämpfen für ein besseres Leben, Frohn und Armut darf's nicht geben, da sind wir auch dabei.
Grün sind die Zweige.
Grün sind die Zweige, die Fahne ist rot.
Die Fahne ist rot.
Nur der Feige duldet Not. Es ist Monat Mai, im Acker die Helmchen stehen Reih an Reih. Das wird reiche Ernte geben.
Im Acker die Helmchen stehen Reih an Reih.
Lass uns streben, dass es die unsere sei.
Grün sind die Fluren, die Fahne ist rot.
Grün sind die Fluren, die Fahne ist rot. Unser die Arbeit.
Unser die Arbeit.
Unser das Brot.
Unser das Brot.
Das klingt heute wie ein Märchen, aber was spricht gegen Märchen?
Was mir da auch nochmal bewusst geworden ist, Heiner Müller ist ja tatsächlich das fleischgewordene Gesamthörspiel selbst. Also Heiner Müller war ja eigentlich das spannendste Hörspiel überhaupt, weil der Mann, wenn man ihn in Talkshows gesehen hat oder in den vielen Interviews, die er gegeben hat, gesehen hat, wie er da geraucht hat, wie er mit den Lippen geschmatzt hat, wie er sich so geräuspert hat, da schlich sich schon der Tod durch die Kehle heran, in diesem Räuspern könnte man sagen. Und was er gesagt hat, diese Stimme, das ist unvergesslich. Und das hat auch, wenn man ihr heute zuhört, eine große, große Kraft. Also dieser Müller-Baukasten bringt das fleischgewordene Hörspiel Heiner Müller wirklich angemessen und würdig diesem Mann und führt seine Gedanken, finde ich, auch ins 21. Jahrhundert fort.
Thorsten Körner, heute Gastkritiker im Hörspielmagazin des Deutschlandfunks. Vielen Dank.
Die Tote im See von Raymond Chandler. Hörspielbearbeitung und Regie Hermann Naber.
Was gibt's, mein Sohn?
Sind Sie Mr. Tinchfield?
Jo. Die gesamte Polizeimacht, die wir hier haben, bin ich. Bis zur kommenden Wahl jedenfalls.
Erstreckt sich Ihre Jurisdiktion auch auf Little Fawn Lake?
Jo, denke schon. Meltons Grundstück, wie? Ist was nicht in Ordnung, mein Sohn?
Im See liegt eine Tote.
Ui, was will ich sagen? Wer ist es denn?
Die Frau von Bill Haynes, Beryl. Sieht wie Selbstmord aus. Kein schöner Anblick.
Wer sind Sie, mein Sohn?
John Dalmas.
Dr. Murkes gesammelte Schweigen von Heinrich Böll. Hörspielfassung und Regie Hermann Naber.
Gestern hat mich der Intendant rufen lassen und mir Folgendes erklärt. Professor Burmalotke
sind über Nacht, wie er sagte, Bedenken gekommen, an der religiösen Überlagerung des Rundfunks mitschuldig zu sein. Deshalb hat er sich entschlossen, das Wort Gott, den er in seinen Vorträgen oft zitiert hat, durch die Formulierung »jenes höhere Wesen, das wir verehren« zu ersetzen. Er hat sich kategorisch geweigert, die Vorträge neu aufzunehmen. Er hat sich stattdessen bereit erklärt, am Mittwoch für eine Viertelstunde ins Studio zu kommen und jenes höhere Wesen, das wir verehren, so oft auf Band zu sprechen, wie Gott in den Vorträgen vorkommt.
Herr Professor, Sie haben den Vokativ vergessen.
O du höheres Wesen, das wir verehren. Basta!
Müssen wir das nachher auch noch abhören?
Nein. Nicht für eine Million höre ich das nochmal ab.
Hermann Naber war ein Hörspielmann par excellence. Regisseur, Dramaturg, Bearbeiter. Unter seiner Verantwortung entstanden zahlreiche Werke der deutschen Hörspielgeschichte. Rund 100 Hörspiele hat er selbst inszeniert. Wir hörten eine kleine Collage, die Gabi Lamberts zusammengestellt hat. Von 1965 bis 1998 leitete Hermann Naber die Hörspielabteilung des Südwestfunks in Baden-Baden. 2012 ist er im Alter von 79 Jahren verstorben. Die Akademie der Künste, deren Mitglied er seit 1989 war, eröffnete jetzt in Berlin das Hermann-Naber-Archiv. Ich begrüße im Studio aus Frankfurt zugeschaltet Ursula Ruppel, viele Jahre Wegbegleiterin von Hermann Naber als Dramaturgin in der Hörspielabteilung des Südwestrundfunks, früher Südwestfunk. Sie hat dieses Archiv gemeinsam mit den Regisseuren Oliver Sturm und Ulrich Gerhardt in der Akademie der Künste eröffnet. Ursula Ruppel, können Sie schon einen Einblick geben, was dieses Archiv birgt?
Als Naber anfing, 1962, da hat er im Hessischen Rundfunk angefangen, war die ARD gerade mal 12 Jahre alt und der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch noch nicht viel mehr als 15. Also fast gehört der Naber ja zur ersten Generation oder steht ganz am Anfang der zweiten. Und er war sehr verpflichtet, dieser Grundidee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als einer Bildungs- und Kulturinstitution. Das war sehr wichtig für ihn. Und er hat sich sehr gesehen in der Folge dieser Pioniere der Radiokunst, über die er ja auch immer wieder selber gearbeitet hat, also Friedrich Bischoff, Walter Ruttmann, Max Offels und so weiter. Also wer sich mit Naber wirklich ernsthaft beschäftigen möchte, der wird natürlich nicht darum herumkommen, die Archive der Häuser zu konsultieren, in denen er gearbeitet hat, also allen voran der SWR. Aber was man im Archiv der Akademie findet, ist quasi so eine Art begleitendes Lebenshörspielwerk. Also da findet man Korrespondenz mit Autoren, die ihm nahegestanden haben, also zu denen es dann so Grenzbereich private Post auch gab. Dann findet man natürlich seine eigene Autorenschaft, also die Dokumente seiner Bearbeitung. Man findet natürlich Manuskripte, Material zu seinen Regien und so weiter. Dann, ich habe mir eine Akte angeschaut, weil mich das gerade sehr interessiert hat, die Beschäftigung mit Peter Weiß. Er hat ja 1965 für den Hessischen Rundfunk damals noch, also federführend Hessischer Rundfunk, die Ermittlung bearbeitet. Das war die erste Gemeinschaftsproduktion der gesamten ARD und die Schweiz war auch dabei. Und das hatte mich interessiert persönlich. Und da hat er wirklich sehr akribisch gesammelt und aufgezeichnet und den ganzen Prozess verfolgt und vor allen Dingen natürlich die Theaterinszenierung verfolgt, die ja quasi zeitgleich mit der Hörspielpremiere dann stattfanden. Und so kann man bestimmte Dinge eben finden, die nicht unmittelbar mit seiner Tätigkeit im Funk zu tun hatten.
Die spektakuläre Hörspiel-Großproduktion von Tolkiens Herr der Ringe oder Dr. Morkes gesammeltes Schweigen nach Heinrich Böll, Fräulein Smillers Gespür für Schnee nach Peter Hoeg. Hermann Naber hatte ein Händchen für populäre Stoffe. Er hatte auf jeden Fall keine Angst vor, sagen wir mal, einer breiten Wirkung des Hörspiels. Wie lief das in der internen Entscheidungsfindung einer Hörspielabteilung im SWR, die ja auch ein experimentelles und literarisches Originalhörspiel hochhielt?
Ja, übrigens, diese Frage wurde uns auch gestellt, oder mir besonders, weil ich natürlich mit Naber lange zusammengearbeitet habe oder auf der Ebene der Dramaturgie zusammengearbeitet habe. Und ich habe dazu irgendwie wenig Spektakuläres zu sagen. Diese Entscheidungen, die sind gefallen, aber ohne, dass das jetzt große Diskussionen gegeben hätte. Also als ich anfing, sagte Naber, herrscht Demokratie, jeder hat eine Stimme und ich habe fünf. Wir haben viel Stücke diskutiert, aber wie am Ende die Entscheidungen gefallen sind, ich glaube, dass es in jedem Einzelfall anders war. Also Naber hatte ein persönliches Faible für die Narration, für die Erzählung. Und das war schon eine persönliche Sache, der er auch gefolgt ist. Also diesen Satz, wenn jemand spricht, dann wird es hell. Das war ein Satz, den er sehr oft zitiert hat. Das ist aus Freuds Sexualtheorie, glaube ich. Und den hat Naber für sein Hörspiel Dramaturgie häufig zitiert. Aber sein Spektrum, sein professionelles Spektrum war natürlich doch sehr, sehr viel breiter.
Die große Leidenschaft für Raymond Chandler, fast alle Romane oder immerhin die auf Deutsch erschienenen Romane hat er bearbeitet für den Funk. Was bleibt von dieser Leidenschaft im Archiv sichtbar?
Ja, also wenn man sich für Chandler interessiert und die Hörspiele von Chandler, findet man sicher viel. Ich habe jetzt ehrlich gesagt mir diese Sachen nicht so genau angeschaut, aber ich denke, es sind alle Manuskripte da, mit denen er gearbeitet hat. Und vermutlich auch verschiedene Fassungen dieser Manuskripte. Also wenn man, sagen wir mal, einen Bearbeiter bei seiner Arbeit zuschauen möchte, wird man sicher fündig dort.
Hermann Naber war Mitbegründer der traditionsreichen Woche des Hörspiels in der Akademie der Künste. Auch gehörte er mit seiner Frau Lore zu den Mitbegründern des Fernsehfilmfestivals in Baden-Baden. Was bedeutete für Hermann Naber die Öffentlichkeit außerhalb der Programme von Radio und Fernsehen? Finden sich dazu auch Spuren im Archiv?
Ja, es finden sich Spuren aus der Vorbereitungszeit von Klett Cotta, der Cottas Hörbühne, das war ja Nabers Initiative Mitte der 80er Jahre, würde ich sagen. Und Naber hatte eben immer ein sehr explizites publizistisches Interesse auch. Also es war sehr wichtig für ihn, dass die Hörspiele zugänglich sein sollten. Und damals gab es ja noch kein Internet. Und dass es eben Wege gibt, diese Sachen auch außerhalb des Programms zugänglich zu machen fürs Publikum. Ich habe da auch übrigens ein paar Briefe mir angeschaut, wie er eben zum Beispiel mal an Friedrich Wilhelm Hümmen schreibt und ihn, das war damals der Vorsitzende der Kriegsblindenjury und auch bei EPD tätig und quasi bittet, diese Klettas Hörbühne publizistisch zu begleiten. Und übrigens schreibt er da auch, die Zukunft des Hörspiels liegt beim anspruchsvollen Kunsthörspiel, ja. Also er war an dieser Öffentlichkeit extrem interessiert, hat auch sehr viel dafür getan.
Ursula Ruppel, viele Jahre Wegbegleiterin von Hermann Naber als Dramaturgin in der Hörspielabteilung des Südwestrundfunks. Vielen Dank für dieses Gespräch. Und zum Schluss noch ein paar Nachrichten. Das Planetarium Bochum, wo es immer wieder spannende Hörspiele unterm Sternenhimmel gibt, präsentiert am 18. April Zu raffinierter Mord von Raymond Chandler. Natürlich in Bearbeitung und Regie von Hermann Naber, eine Produktion des SWR. Und der Deutsche Hörbuchpreis 2019 ging in der vergangenen Woche in Köln in der Kategorie Bestes Hörspiel an Juli C.'s Unterleuten in der sechsteiligen Bearbeitung des Romans der Regisseurin Judith Lorenz als Hörspiel. Ein radiophones Ereignis lobt die Jury, teilweise on location aufgenommen, in der Erzählweise plastisch und lebendig. Und die letzte Nachricht, das nächste Hörtheater im Heimathafen Neukölln findet statt am Sonntag, den 7. April um 19.30 Uhr mit dem Hörspiel Außer Kontrolle, ein Krimi nach dem Berlin-Roman von Volker Heise, eine Produktion der Kollegen vom Deutschlandfunk Kultur. Das war das Hörspielmagazin in der April-Ausgabe. Barbara Schäfer verabschiedet sich am Mikrofon.